Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen zurück zum 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ich lese noch einmal den 16. Vers. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Durch das Heilsgeschichtliche von nun an, als mit Christus Gestorbene, mit Christus Auferstandene und somit vollkommen Gerechte vor Gott, leben wir nicht mehr uns selbst. Wir sind für Gott da und beurteilen uns selbst und auch unsere Mitmenschen im Dienst am Nächsten nicht mehr nach dem Fleisch. Der Ausdruck nach dem Fleisch, so haben wir gesagt, muss an den verschiedenen Stellen im Neuen Testament je nach dem Zusammenhang unterschiedlich verstanden werden. In unserem Textwort bedeutet es nach irdisch-menschlichen, rein natürlichen Gesichtspunkten oder Maßstäben. Herkunft, Zugehörigkeit zu einer Rasse, Stellung in der Gesellschaft, unterschiedliches Geschlecht, Intellekt und Gaben spielen im Miteinander der Menschen eine große Rolle. Oftmals wird die Wertschätzung oder aber Geringschätzung eines Menschen davon abgeleitet. Diese Art der Beurteilung, der Würdigung oder Verachtung bis hin zur Verurteilung eines Menschen gehört durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus für einen Christen der Vergangenheit an. In der Gemeinde Jesu ist das Wirklichkeit, was Paulus im Galaterbrief schreibt, Kapitel 5, die Verse 26 bis 28, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. So ähnlich heißt es auch im Kolosserbrief, Kapitel 3. In der Gesinnung der Christen spielen die äußeren Vorzüge oder Nachteile, Unterschiede, welcher Art auch immer, nicht mehr die entscheidende Rolle. Wenn wir sagen, nicht mehr die entscheidende Rolle, so behaupten wir damit nicht, dass sie völlig bedeutungslos wären. Paulus hat im 2. Kapitel des Römerbriefes ausgeführt, dass die Juden genauso große Sünder sind wie die Nichtjuden. Und auf die Frage, was haben dann die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Mit anderen Worten, haben denn die Juden gegenüber den Heiden nichts voraus? Auf diese Frage antwortet Paulus doch viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Auf die Beschneidung geht er hier nicht ein, rühmt aber die alles andere überragende Tatsache, dass Gott seinem Volk Israel Verheißungen gegeben hat, sein Wort gegeben hat. Und das ist ein überaus großer Vorzug der Heidenwelt gegenüber. Denken wir an das, was Paulus in der Apostelgeschichte lesen wir das, in Lystra auf einer seiner Missionsreisen gesagt hat, nämlich, dass Gott die Heidenvölker in den Jahrhunderten zuvor ihre eigenen Wege gehen ließ. Bedenken wir einmal, was das bedeutet. Sie hatten das geschriebene Gotteswort nicht. Sie lebten praktisch im Dunkeln. im Blick auf den Willen Gottes, abgesehen von dem, was Paulus in Römer Kapitel 2 ausführt, dass auch der, der das geschriebene Gotteswort nicht hat, doch in seinem Gewissen hier und da angesprochen ist, sich entschuldigt oder aber auch anklagt. Insofern sind auch die Heiden nicht ohne Entschuldigung im Blick auf ihren Wandel, im Blick auf ihr Leben. Aber bedenken wir das einmal, welch ein Vorzug das gewesen ist für das Volk Israel. Trotz dieser Vorzüge und trotz der Treue Gottes, die ja dadurch, dass das Volk Israel seinem Gott oftmals untreu gewesen ist, nicht aufgehoben worden ist von Seiten Gottes, können die Juden dem gerechten Gericht Gottes nicht entgehen. Genauso wenig wie die Heiden. Und so wiederholt Paulus noch einmal die Frage, was sagen wir denn nun, haben wir Juden einen Vorzug? Zuvor hatte er gesagt, ja, die Juden haben einen Vorzug. Diesmal lautet jedoch seine Antwort ganz anders. Gar keinen, denn wir haben soeben bewiesen, in den ersten beiden Kapiteln des Römerbriefes, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Das heißt doch, dass die Juden in ihrer Beziehung zu Gott nicht besser sind als die Heiden. Es ist also zwischen Juden und Nichtjuden kein Unterschied, der die Juden dazu berechtigen könnte, sich besser zu dünken als die anderen Völker, sich über die anderen Völker zu erheben. Übrigens verachteten auch die Römer, wie zum Beispiel Pilatus, die Juden und die sogenannten Barbaren. Wie dankbar dürfen wir sein dafür, dass unser Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha dieses hochmütige, stolze Wesen mit in seinen Tod hineingenommen hat. Diesen Dünkel, der leider auch bei den Christen hin und wieder zum Vorschein kommt. Aber grundsätzlich hat der Herr Jesus uns davon befreit. Dieses stolze Wesen, dieses überhebliche Wesen gehört zu unserer alten Natur dazu. So sind wir von Natur aus. Jeder Einzelne unter uns. Das zeigt sich bei dem einen so, bei dem anderen zeigt es sich anders. Wir unterscheiden natürlich zwischen moralisch gut und moralisch böse, zwischen falsch und richtig. Und insofern hat das Wort aus dem Psalm seine Bedeutung, auch für uns Christen. Recht muss doch Recht bleiben. Da unterscheiden wir schon. Aber es ist in der Gemeinde Jesu grundsätzlich vom Erlösungswerk Christi her kein Raum mehr für diesen hässlichen Dünkel, für diesen Hochmut, für dieses stolze Wesen. Aber auch nicht für irgendwelche Minkos, wenn man sich mit anderen vergleicht. So kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch, sagt Paulus hier. Und genau das ist gemeint, dass wir uns nicht überheben über andere oder andere beurteilen nach bestimmten menschlichen, natürlichen, irdischen Gesichtspunkten. Nun fügt Paulus in diesem Vers zu dieser Feststellung noch eine andere hinzu. Also noch einmal, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Was meint Paulus damit? Zunächst ist es angebracht, darauf hinzuweisen, dass Paulus hier nicht darunter das versteht, was er in Römer Kapitel 1 schreibt. Ich lese einmal den Anfang des Römerbriefes. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Und jetzt kommt es, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Hier gehört der Ausdruck nach dem Fleisch zum Kern des Evangeliums. Paulus spricht am Anfang seines so überaus kostbaren und wichtigen Briefes an die Römer vom Evangelium Gottes. Das heißt also, das Evangelium hat seinen Ursprung in Gott, dem Vater. Wir dürfen Gott, den Vater, nicht geringer schätzen als unseren Herrn Jesus Christus, sondern alles hat seinen Ursprung im liebenden Herzen unseres himmlischen Vaters. Es ist das Evangelium Gottes, von dem Paulus hier spricht. Im Zentrum dieses Evangeliums steht allerdings die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und da schreibt er hier im Galaterbrief, ich finde das immer wieder so großartig, wie Paulus das hier formuliert, und überhaupt die Wahrheit dieser Verse: als es aber Gott wohlgefiel, es war das Wohlgefallen Gottes, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Jetzt kommt es, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Gott hatte also nach seiner großen Gnade und Barmherzigkeit dem Apostel Paulus den Sohn Gottes geoffenbart. Es ist das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus, das fortan von Paulus verkündigt wurde im Zentrum. Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Erhöhte und Wiederkommende Herr. Das war seine Botschaft im Zentrum. Darauf kam er immer wieder zurück. Das ist das Entscheidende auch für uns. Und nun, als nächstes heißt es hier, dieser, unser Herr, ist geboren aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Da haben wir diesen Ausdruck. Er ist also der menschgewordene Gottessohn, der als Messias aus dem Hause Davids als Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung stammt, geboren von der Jungfrau Maria. Das heißt also, diese Aussage nach dem Fleisch gehört zum Zentrum des Evangeliums, ist also nicht zu verwechseln mit der Bedeutung, die wir hier vor uns haben im 2. Korintherbrief, nach dem Fleisch. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Das gehört also allezeit zum Zentrum des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus Jesus, was Paulus hier am Anfang des Römerbriefes über Christus schreibt. Messias aus dem Hause Davids als Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung. Auf diese elementare Aussage im Evangelium darf man also diesen Ausdruck, 2. Korinther 5, nicht mehr nach dem Fleisch auf keinen Fall beziehen. Was meint Paulus in unserem Text mit diesen Worten, nach dem Fleisch? Offensichtlich geht es ihm um ein eingeschränktes oder gar falsches Verständnis von Christus, das durch die Kreuzesbotschaft beseitigt ist. Dieses falsche Verständnis, dieses eingeschränkte Verständnis vom Messias, von Jesus, ist durch die Kreuzesbotschaft überwunden, ist beseitigt worden. Der Mensch neigt von jeher dazu, sich ein eigenes Gottesbild zu machen und es auch dementsprechend in sichtbarer Gestalt darzustellen. Und so sahen die Götterbilder, die man sich gemacht hat, manchmal dem Aussehen derer, von denen sie angebetet wurden, sehr ähnlich. Oder man schuf sich Bilder, die ihrer Fantasie sichtbaren Ausdruck verliehen. Paulus spricht davon im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 23. Und sie haben, nämlich die Heiden, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. So haben sie dann ihre Götter dargestellt. Und manche haben im Laufe der Geschichte sich eine Vorstellung von Jesus gemacht, die ihren weltanschaulichen Ideen entgegenkam. In seinem Buch Der verkehrte Jesus schreibt der Pädagoge Klaus Berger über verschiedene Ansichten von Jesus in unserer Zeit. Dringend zu ergänzen wäre dieses Buch in unseren Tagen durch die Ansicht über Jesus, die der Islam vertritt, der wohl Jesus als Propheten anerkennt, aber nicht seine Gottessohnschaft und seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz für unsere Sünden. Und damit ist er antichristlich, wie Johannes es in seinem ersten Brief unmissverständlich mit klaren Worten aussagt. Wer ist ein Lügner? So schreibt Johannes, 1. Johannes Kapitel 2. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Nur der Heilige Geist, von dem Paulus sagt, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10, dass er die Tiefen der Gottheit erforscht, kann uns das rechte Verständnis von Christus offenbaren. Wir sind also da im Blick auf das rechte Gottesbild, auf das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen angewiesen. Ganz und gar, von Natur aus haben wir alle ein falsches Gottesbild. Jeder einzelne von uns. Es ist eine große Gnade, die uns widerfahren ist, ein Wunder der Gnade Gottes, das uns durch den Heiligen Geist das rechte Bild von Gott gegeben worden ist und immer klarer und deutlicher vor unseren inneren Augen steht. Also nur der Heilige Geist kann das tun, sodass wir immer mehr wegkommen von eigenen Vorstellungen, von eigenen Wünschen und Prägungen und anhand der Heiligen Schrift, das ist ganz wichtig, anhand der Heiligen Schrift, und das ist die Bibel, immer klarer Christus verstehen, wie er wirklich war und wie er wirklich ist. Unser Jesusbild sollte kein Spiegelbild unserer Biografie sein, sodass wir mit Paulus sprechen können, wie es hier heißt in unserem Textwort. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Inwiefern kennen wir Christus nun nicht mehr nach dem Fleisch? Das ist die Frage. Inwiefern? Nun, wir kennen Jesus nicht mehr als den, dessen hauptsächliche Absicht es war, Menschen von ihren irdischen Nöten, die ihm ja ganz bestimmt nicht egal sind, zu befreien. Dieses falsche Verständnis, das Israel vom Messias hatte, war damals das Hauptproblem. Dieses falsche Verständnis vom Messias stand ihnen bei der Beurteilung unseres Herrn Jesus Christus total im Wege. Sie hatten eine religiös verkehrte und irdische Vorstellung und Erwartung der Erfüllung der Verheißungen im Blick auf das Kommen des Messias und seines Reiches. Sie erwarteten von ihm die Lösung sozialer Probleme und die Befreiung vom Joch der Fremdherrschaft durch die Römer. Die Sünder würden dann bestraft, wenn der Messias kommen würde, um sein Reich aufzurichten. Die Sünder würden bestraft und die gesetzestreuen Juden würden belohnt werden. Und diesem Verständnis wirkte unser Herr Jesus immer wieder entgegen. Zum Beispiel nach der Speisung der 5000, als er sich in die Einsamkeit zurückzog, weil man ihn zum König machen wollte. Ich lese einmal Johannes Kapitel 6, Vers 15, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Darum riefen sie schließlich, als sich diese ihre Wünsche nicht erfüllten, hinweg mit diesem, kreuzige ihn. Und als Jesus dann am Kreuz starb, sahen sie sich erst recht darin bestätigt, dass er nicht der Messias sein konnte. Denn sie kannten ja das Wort aus 5. Mose 21, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das konnte doch nicht der Messias sein. Bist du der Sohn Gottes, so steig herab vom Kreuz. Selbst seine Jünger, die allerdings auch nach seiner Kreuzigung daran festhielten, dass ihr Herr der Messias war, waren verwirrt und konnten das Geschehene nicht einordnen. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, sprachen die Emmaus-Jünger. In ihren Erwartungen völlig enttäuscht. Und erst als der Auferstandene ihnen anhand des Alten Testamentes die Augen ihres Verständnisses öffnete, erkannten sie, dass sein Leiden und Sterben zur Vergebung ihrer Sünden absolut notwendig war. Und so hat es bereits Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, erfüllt vom Heiligen Geist von Jesus geweissagt, dass er durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes sein Volk als das aufgehende Licht aus der Höhe besuchen würde und ihnen in der Vergebung ihrer Sünden Frieden schenken würde. Erst nach seiner Auferstehung lernten die Jünger ihn also nicht mehr so kennen, wie sie ihn zuvor gekannt haben und gekannt hatten. Und auch Saulus von Tarsus musste sich in Bezug auf sein falsches Messiasverständnis korrigieren lassen. Wir fragen uns, wie steht es mit uns, mit unserem Verständnis? Also Paulus schreibt hier, ich lese es noch einmal, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, also dieses falsche Messias Verständnis gehabt haben, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Wir fragen uns, wie steht es da mit uns? Natürlich glauben wir, dass unser Herr Jesus für die Sünden der Welt starb. Doch wie viele, auch in der Gemeinde Jesu, davon sprechen wir, wie viele sehen in ihm in der Hauptsache den, der ihnen ein irdisch glückliches und moralisch verbessertes Leben schenkt. Und eine solche verkehrte Ansicht über Jesus als Problemlöser führt in die Enttäuschung. Und das sind dann Krisenzeiten, die Gott ganz bewusst in das Leben seiner Kinder einordnet und hineinfügt, Krisenzeiten, in denen es zu einer Veränderung, entscheidenden Veränderung in ihrem Leben kommen kann, wenn sie sich demütigen und beugen in Christus Jesus unter das, was Gott ihnen jetzt zeigen will, nämlich das richtige, das biblische Bild von Christus. Andere werden verbittert mit der Zeit, wenn sie Enttäuschungen erfahren. Das ist die andere Seite, das gibt es auch immer wieder. Insofern ist in solchen Krisenzeiten die Gnade Gottes nötig, damit Menschen einen klareren Blick in solchen Zeiten bekommen für Jesus als unseren Stellvertreter in unserer Beziehung zu Gott. Das heißt also für die Hauptsache. Das, was die Hauptsache ist, gilt zurzeit in Sonderheit im Blick auf unser Wünschen für Israel. Also nicht nur hat das Volk Israel in der damaligen Zeit und bis in unsere Zeit hinein wir denken besonders auch an die sogenannten orthodoxen Juden, eine falsche Messias-Vorstellung. Herrlichkeit ohne das Kreuz, sondern auch wir als Gemeinde Jesu müssen auf der Hut sein, dass wir nicht diese falsche Vorstellung in unseren Gebeten, in unseren Wünschen für Israel auf Israel übertragen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es liegt weit zurück, als wir in Israel einmal einen Vortrag hörten von einem Bruder, von einem gläubigen Mann, der auf das Wort aus Psalm 122 zu sprechen kam, wünschet Jerusalem Glück. Und er sagte uns, ja, was bedeutet das, wünschet Jerusalem Glück? Das bedeutet, dass sie zur Erkenntnis ihrer Sünden und zur Vergebung ihrer Schuld durch den Glauben an den Messias kommen. Hier geht es nicht zunächst um äußeren Frieden, um äußeres Glück, um Wohlstand oder dergleichen. Sondern hier geht es darum, dass sie Gott in Christus Jesus kennenlernen. Wünschet Jerusalem Glück. Und das sollte auch in unseren Gebeten immer wieder seinen Ausdruck finden. Nicht, dass uns die ganze Not, die jetzt gerade in unserer Zeit auch Israel betrifft, aber nicht nur Israel, aber auch besonders Israel, zu dem wir ja auch ein besonderes Verhältnis haben. Nicht, dass Gott das egal wäre. Im Gegenteil. Aber das Entscheidende ist, dass diese große Not, in der sich Israel zurzeit befindet, nach dem Liebesratschluss Gottes für das Volk dazu dienen soll, dass ihnen Vergebung zuteil wird durch die Erkenntnis des Sohnes Gottes, der als unser aller Messias am Kreuz sein teures Blut für unsere Sünden vergossen hat. Das ist die Hauptsache, das wollen wir sehen. Diesen Blick wollen wir uns schenken lassen. Das ist also das große Glück, das wir Israel in der Hauptsache wünschen. Und wofür wir beten, dass es ihnen nach seiner Verheißung, wir denken an Römer Kapitel 11, zuteil wird. Dieses Ziel, das Hauptanliegen Gottes, ist nach dem Liebesratschluss Gottes nicht ohne Leid zu erreichen. Das können wir auch auf uns ganz persönlich beziehen, ihr Lieben. Ohne Leid geht es nicht. Wenn es uns immer nur gut ginge, es würde uns nicht gut bekommen. Mir sagte mal jemand, ich fürchte mich mehr vor den guten Tagen als vor den schlechten Tagen. Ja, wir dürfen uns natürlich über gute Tage freuen, angenehme Dinge in unserem Leben. Aber oftmals kommt Gott mit uns nur zum Ziel durch Wege des Leidens. Es geht nicht anders. Und so heißt es auch im Buch Hiob. Dem Elenden öffnet Gott das Ohr durch Trübsal. Muss das Volk der Juden nicht erst in seiner Hoffnung auf seine Verbündeten, seine sogenannten Freunde, enttäuscht werden? Ist es nicht immer in der Geschichte Israels so gewesen, dass, wie Jakob Kröker schreibt, die Untreue Israels Gott gegenüber durch die Untreue seiner Verbündeten bestraft wurde? Der Kirche Christi ist es in ihrem Bestehen nie anders ergangen, so schreibt Kröker weiter. So oft und sobald sie sich in ihrer Liebe und Hingabe an allerlei Liebhaber verlor, ob diese der Staat, ich dachte auch an Heimat, nicht wahr? Wenn man ins 19. Jahrhundert hineinschaut oder an den Anfang des 20. Jahrhunderts, diese Beziehung, die man damals zur Heimat hatte, das kennt man ja heute kaum noch hier bei uns, ne? Ja, ist aber vielen damals zum Verhängnis geworden, im Blick auf das Aufkommen des Nationalsozialismus. Nichts gegen die Heimatliebe. Aber wir dürfen unser Herz nicht daran hängen. Also, der Staat, der Kult, die Macht oder wie es sonst heißen mag, Immer dann, wenn Gemeinde Jesu sich daran hängt, sich darin verliert. Er lebte sie eines Tages von ihnen dieselbe Untreue, die sie zuvor ihrem wahren Herrn Jesus Christus gegenüber gezeigt hatte. Eine sehr, sehr wichtige, interessante Aussage, ja. Also diejenigen, worauf Israel sich in unserer Zeit verlässt, werden diesem Volk einmal den Rücken zukehren. Genauso wie dieses Volk seinem Gott den Rücken zugekehrt hat. Ach, dass die Gemeinde Jesu, dass auch Israel dahin kommt, mit dem Liederdichter zu bekennen, der beste Freund ist in dem Himmel. Auf Erden sind die Freunde rar, denn bei dem falschen Weltgetümmel ist Redlichkeit oft in Gefahr. Drum hab ich's immer so gemeint, mein Jesus ist der beste Freund. Es ist nicht der Jesus, den man sich wünscht in seinem falschen religiösen Denken und Vorstellungen, der uns irdischen Frieden und irdisches Glück garantiert. Es ist der Christus, von dem Paulus hier schreibt, dessen Liebe sich darin geoffenbart hat, dass er an unserer Stelle gestorben und auferstanden ist, damit wir hinfort nicht mehr uns selbst leben, sondern ihm dienen durch die Kraft seiner Liebe. Einen anderen Messias, einen Christus nach dem Fleisch, kennen wir nun nicht mehr. Amen. Wir stehen bitte auf. Herr Jesus, wir danken dir für dein Erlösungswerk, durch das wir frei gemacht sind von allen falschen Vorstellungen von dir, dem himmlischen Vater und dem Heiligen Geist. Amen.